Sturm tobt, zum Beispiel im Sturm schlafen oder sowas, was Jesus gemacht hat. Und so vieles finden wir im Neuen Testament alleine schon, wo man sich fragen kann, wie geht das? Wie kann man das leben? Und wir haben gute Vorsätze und wir nehmen uns vieles vor, manchmal am Jahresanfang, manchmal am Tagesanfang, wie wir an dem Tag sein wollen und dass wir vielleicht geduldig sein wollen, dass wir barmherzig sein wollen, dass wir sanftmütig sein wollen und dann passiert eine Krise oder irgendwas, was unvorhergesehen hereinbricht und alles ist dahin. Ihr könnt meine Frau und meine Kinder fragen, was ich für gute Vorsätze manchmal habe und dann ist Stress und dann passiert irgendwas, was nicht so nach Plan läuft und alles ist dahin und ich benehme mich völlig entgegengesetzt dessen, was ich mir eigentlich im Herzen vorgenommen habe und was eigentlich auch in der Bibel drin steht. Und ich glaube, die meisten von euch, die haben mitbekommen, dass das, was wir äußerlich tun und wie wir in Spannungssituationen, wie wir in Krisensituationen reagieren, einfach nur ein Spiegelbild von dem ist, was in uns wirklich vor sich geht. In der Bibel steht es mal so drin, im guten Lutherdeutsch, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was in unserem Herzen drin ist und was in uns lebt, das wird außen sichtbar werden. Man könnte auch so sagen, das, was in uns wohnt, was sich in uns breit macht, das kommt raus durch unseren Mund, durch unser Verhalten, durch unsere Mimik, durch unsere Reaktion, durch alles, was wir tun. Es ist dasselbe wie in unseren Wohnungen. Je nachdem, wer dort drin wohnt, sieht die Wohnung völlig unterschiedlich aus. Ich habe mal 4 Jahre hier in Freiberg gewohnt und einige, die ich aus dieser Zeit gut kenne, sind auch hier. Und ich habe die erste Zeit mit jemanden in der Wohnung zusammen gewohnt, der war ein Mann, Mitte 60. Nach einiger Zeit ist der ausgezogen und meine Frau ist mit eingezogen. Er ist in Rente gegangen, ist ausgezogen und meine Frau mit 30 Jahren ist eingezogen und nach relativ kurzer Zeit sah die Wohnung ziemlich anders aus als vorher. Je nachdem, wer drin wohnt und wer sich breit macht in einer Wohnung, so wird auch das völlig unterschiedlich wirken und eingerichtet sein und die Zimmeraufteilung war anders und was da an Möbelstücken drin ist. Und die Frage ist genauso in unserem Inneren, was wohnt in uns? Was lebt in uns, was dann manchmal so rausplatzt in unvorhergesehenen oder stressigen Situationen? Wenn wir das Neue Testament lesen, dann wird dort an vielen Stellen deutlich, dass Gott es eigentlich genau darauf abgesehen hat. Auf unser Inneres, auf unser Herz, nennt es die Bibel. Das ist es, was er erneuern möchte, wo es sogar heißt, im Neuen Testament, in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir in Christus sind, also wenn wir in Leben unter der Herrschaft Jesu leben, dann heißt es hier, wird hier behauptet, sind wir eine neue Schöpfung. Das heißt, etwas neu Geschaffenes, wie ein neues Wesen, sage ich mal, was über diese Erde läuft. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und jetzt so die Frage an jeden von uns selbst, wie viel davon ist schon sichtbar geworden? Und was wirklich in unserem Inneren passiert und was dort lebt, das merken wir natürlich nicht, wenn es uns gut geht, wenn wir uns gut beherrschen können und wenn wir genug Kraft und Kapazität haben, uns zusammenzureißen, sondern das merken wir immer dann, wenn es schwierig wird. Und genau das ist es, wo Gott ran will, unser Inneres. Und es gibt einen Text in der Bibel, wo über das Wirken des Heiligen Geistes die Rede ist, und wo beschrieben wird, was der Heilige Geist tut, wenn er in unser Leben kommt. Der Heilige Geist ist der Anteil Gottes, der unmittelbar in uns leben und wirken möchte, der in uns einziehen möchte, wie in eine Wohnung, der die verschiedenen Räume unseres Lebens und unseres Herzens neu auffüllen möchte und neu gestalten möchte, der was neu schaffen will. Er ist immer einer, der Neues schafft. Und was er Neues schafft, das lesen wir in Galater 5, Vers 22 und an diesem Text will ich ein bisschen hängen bleiben jetzt. Galater 5, Vers 22 und 23. Dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes. Eine Frucht ist ja was, was von alleine wächst, wenn Nährstoffe da sind, wenn das Richtige im Boden enthalten ist und wenn das Richtige durch die Pflanze fließt. Dann wächst eine Frucht automatisch. Eine Frucht kann man nicht einfach aus dem Boden ziehen, wie meine Tochter es vor 2 Wochen versucht hat mit dem Blumentopf in unserer Wohnung. Man kann das Wachstum nicht beschleunigen, sondern es wird von alleine passieren, wenn die Nährstoffe da sind, wenn das Wasser da ist. Und wenn es hier heißt, was die Frucht des Geistes ist, also was er sozusagen wachsen lassen will in unserem Leben, dann ist es ja interessant, dass hier von Haufen Eigenschaften die Rede ist, von etlichen Herzenshaltungen. Da geht es nicht darum, dass die Frucht des Geistes ist, dass der Lohn immer frühzeitiger kommt, dass das Konto immer voll ist, dass uns alle Dinge gelingen, dass unser Leben von Wundern über Wundern überschüttet wird. Das ist wunderbar, wenn er das tut. Aber das, was hier als hauptsächliche, primäre Frucht des Geistes beschrieben wird, also wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, was dann sofort wachsen wird, sind alles Dinge des Herzens. Alles Dinge, die mit unserer Haltung, mit unserem Wesen zu tun haben, mit unseren intuitiven Reaktionsweisen, Reaktionsmustern und Blickrichtungen, die wir innerlich so haben. Jetzt ist es ja so, wenn man diese Liste hier liest, da kann man sich ja fragen, na gut, haben das Nichtchristen nicht auch? Also solche Dinge wie Liebe oder Geduld oder Freude und Freundlichkeit, wenn man mal den besten Nichtchristen mit dem unverschämtesten Christen vergleicht, da hat man manchmal den Eindruck, diese Eigenschaften sind außerhalb unserer Gemeinden manchmal durchaus mindestens genauso vorhanden wie in unseren Gemeinden. Es kann sein, man begegnet Exemplaren von Christ und in manchen Situationen bin ich selber so einer, wo man sich fragt, wie um alles in der Welt hat er es geschafft, in die Gemeinde zu finden. Und andere wiederum, die Gott nicht kennen, haben manchmal ein Maß an Geduld und an Wertschätzung anderen gegenüber, wo man nur staunen kann. Aber was alle Menschen merken, egal ob Christ oder nicht Christ, es ist immer irgendwann eine Grenze erreicht, wo diese Eigenschaften jedem im Halse stecken bleiben, wenn die Krise nur groß genug wird. Es gibt Momente und Punkte, da können wir uns noch so vorgenommen haben, geduldig zu sein, aber es ist ein Maß, was überschritten wird, wo wir menschlich ans Ende kommen. Und wenn dann solche Eigenschaften trotzdem noch sichtbar werden in unserem Leben, dann wissen wir, dass der Heilige Geist da ist. In Situationen, in Momenten, wo jeder Mensch versagen würde, wenn dann trotzdem Liebe da ist, wenn dann trotzdem Freude wächst und manches mehr, was hier steht, dann wissen wir, es kann nur ein Werk des Heiligen Geistes sein. Es ist eine Frucht, die erwachsen ist. Und an der Stelle ist er unverwechselbar. Sowas tut nur er. Wenn er in uns diese Eigenschaften, die er selber hat, wenn er die in uns hervorbringt, in Momenten unserer größten Schwachheit und in Momenten größter Krisen, dann ist das ein Zeichen seiner Gegenwart. Alle Eigenschaften, die hier aufgezählt werden in diesen Versen, sind Eigenschaften, die Gott selbst hat. Er ist die Liebe in Person. Gott ist die Liebe, heißt es in der Bibel. Er ist der Friedefürst, der Fürst des Friedens. Das heißt, er ist der Erste, wenn es um Frieden geht. Er hat Freude. Wie stellen wir uns Gott vielleicht manchmal vor, als grimmigen, verzweifelten Mann im Himmel, der nicht zurechtkommt mit dem, was auf dieser Erde passiert. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist nicht verzweifelt mit dem, was geschieht, sondern er hat die Welt in seiner Hand. Er hat Freude. Er hat Geduld und wir profitieren alle davon, dass er so viel Geduld hat. Von seiner Barmherzigkeit und von seiner Freundlichkeit leben wir. Stellt euch vor, er wäre nicht so, wie diese Eigenschaften hier aufgezählt werden in dieser Liste. Und in dem Moment, wo Gott in unser Leben hineinkommt und wir in seiner Nähe leben, in dem Moment fangen diese Eigenschaften an zu wachsen, weil er kann nicht anders. Es ist sein Wesen, so zu sein. Und in dem Maße, wie wir in seiner Nähe leben, werden Früchte wachsen. Aber wie es Früchte so an sich haben, die passieren nicht über Nacht. Sondern je länger, je mehr wir in seiner Nähe uns aufhalten und seine Nähe suchen, umso mehr wird was durchsickern davon. Umso mehr wird was abfärben von ihm. Es ist völlig leicht zu verstehen, auch unter uns Menschen ist es so, die Gemeinschaft, in der wir uns befinden, mit Menschen, die Freunde, mit denen wir uns umgeben, die färben ab. Natürlich wird es nicht so sein, dass wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, dass wir automatisch so genauso werden wie er, aber es färbt ab, es dringt was durch davon. Und wenn wir unser Leben in der Nähe Gottes verbringen, Tag für Tag und Jahr für Jahr, dann wird was abfärben. Das ist wie, wenn man ein Kleidungsstück, ein weißes Kleidungsstück in gefärbtes Wasser eintaucht, es wird Spuren hinterlassen. Und Jesus sagt, dass er, oder Johannes der Täufer hat das schon angekündigt, dass Jesus kommen wird und er wird uns mit Geist und mit Wasser taufen. Und bei diesem Gedanken ist ja die Vorstellung, dass man mit Wasser in Berührung kommt, und es hinterlässt Spuren, das macht nass. Und wenn es eine Färbung hätte, dann wäre man auch, dann würde auch das seinen Farbton hinterlassen bei uns. Und wenn wir mit Gott selbst in Berührung kommen, mit seinem Geist in Berührung kommen, dann wird er abfärben, dann werden seine Eigenschaften überschwappen in unser Leben. Und ich möchte einfach nochmal diese Liste hier durchgehen und schauen, was da dahinter steckt. Wenn es hier heißt, dass eine Frucht des Geistes Liebe ist. Da sagt Jesus dazu, wenn man diejenigen liebt, die einem Gutes tun, das ist keine Kunst, das kann jeder. Aber Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Und an der Stelle hört bei den meisten Menschen der Spaß auf. Wenn wir unsere Feinde lieben sollen, wie um alles in der Welt soll man das tun? Ich weiß nicht, wer von euch echte Feinde im Leben schon mal hatte. Vielen bleibt das auch erspart. Aber wenn es um existenzielle Dinge geht und man wirklich echte Feinde hat und man große Ungerechtigkeit erlebt, an der Stelle geht es ohne den Heiligen Geist nicht weiter im Leben. Sowas, was hier gefordert ist, sowas, was Jesus uns anbietet als Art zu leben, ist nicht möglich, ohne dass seine Kraft in unser Leben kommt. Es ist letztendlich die Liebe Gottes, die durch uns durchleuchten kann. Es ist seine Frucht, die er in uns wachsen lässt. Stellt euch einfach mal einen Menschen vor, der in politischen und religiösen Fragen genau das Gegenteil von dem glaubt und lebt, was ihr gut findet. Jemand, der wirklich diametral entgegengesetzt positioniert ist. Von seiner gesamten Lebenseinstellung her, von seiner Weltsicht. Wie leicht fällt es euch, denjenigen wirklich zu lieben? Und da muss er noch nicht mal euch persönlich irgendwas Böses getan haben. In der Regel hört für uns schon die Liebe an den Stellen auf, wo jemand einfach andere Meinungen vertritt. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und hier heißt es in diesem Text, wenn solche Liebe wächst in uns, dann nur durch den Heiligen Geist. Er ist es, der das hervorbringt, weil es seine Eigenschaft ist. Außerdem will er Freude hervorbringen in unserem Leben. Freude. Es fällt allen Menschen leicht, sich zu freuen, wenn was Gutes passiert. Aber wir lesen an anderen Stellen in der Bibel, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Freut euch in dem Herrn auf allen Wegen. In allen Situationen. Das ist hart. Wenn wir uns in allen Situationen freuen sollen, das ist schon mal erstmal die Frage, woran soll man sich da freuen, wenn was Schlechtes passiert? Am Herrn. Was anderes wird hier nicht gesagt. Es steht nicht drin, freu dich am Unglück, was über dir oder deinem Nachbarn hereinbricht, sondern es steht, freu dich am Herrn, alle Wege, alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und wenn ich nicht Leute kennen würde, wo etwas davon sichtbar wird im Leben, würde ich selber mich fragen, wie soll das gehen? Ist es überhaupt möglich? Aber ich kenne Leute, wo ich den Eindruck habe, da ist wirklich davon was sichtbar. Ich habe Einzelne vor Augen, die auch manches Leid erlebt haben. Und natürlich haben die aufrichtig getrauert und natürlich fällt es denen nicht leicht, durch Schwierigkeiten durchzugehen, wie jedem anderen Menschen auch. Aber die Leute, die ich vor Augen habe, die haben in allem eine Freude und eine Dankbarkeit Gott gegenüber, der größer ist als alle Not, die im Leben passieren kann. Und wo man das Gefühl hat, die sind im Laufe ihres Lebens, das sind zum Teil sehr alte Leute, die ich da vor Augen habe, im Laufe des Lebens ist eine Freude in denen gewachsen, die nicht von dieser Welt ist. Die nicht normal ist. Das ist ja auch nicht so, dass solche Leute die Probleme nicht mehr wahrnehmen und nicht wissen, dass da was Schlimmes passiert ist, sondern die mitten im Leid eine Freude am Herrn haben, eine Freude an Gott haben, unabhängig von dem, was menschlich gerade passiert. Und ein tiefes Wissen, dass Gott größer ist als das, was gerade geschieht. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir sowas erleben. Wo sowas geschieht, da merken wir, dass Gott selbst da ist. Friede. Wie oft kann uns der Friede abhanden kommen? Da reichen doch manchmal die kleinsten Kleinigkeiten aus. Und da hat man gerade noch so gedacht, man hat so Frieden im Herzen und irgendwas geht schief. Auto ist kaputt oder irgendwas anderes. Und sofort ist Aufruhr in unserem Inneren. Viele Dinge, die uns Sorgen machen, vor denen wir Angst haben, die sind noch nicht mal passiert. Werden vielleicht auch nie passieren. Aber der Friede geht uns schon mal abhanden. Schon mal Jahre im Voraus. Oder manchmal auch völlig zu Unrecht. Manchmal auch zu Recht, weil wirklich Dinge passieren, die uns den Frieden rauben können. Und hier kommt Jesus und er liegt im Boot und schläft im Sturm, während alle anderen Jünger Panik und Todesangst haben. Und sie können sich nicht erklären, wie er das hinkriegt, dass er in einer lebensbedrohlichen Situation dort schläft. Und jetzt könnte man meinen, na gut, das ist ja Jesus. Jesus kann sowas. Es ist ja Gottes Sohn, aber er wird geweckt und er wacht auf. Und was ist seine erste Reaktion? Er ist enttäuscht von seinen Jüngern, dass sie sich Sorgen machen. Und er steht auf und stillt den Sturm und er schafft einen äußeren Frieden, weil er innerlich Frieden hatte. Wir sind dazu berufen, von Jesus Friedensstifter zu sein. Das heißt, Frieden zu schaffen, wo auch immer wir auftauchen. Unsere Berufung im Leben ist es unter anderem, Frieden zu schaffen. Aber man kann nur dann äußerlich Frieden schaffen, wenn in uns auch Frieden eingezogen ist. Es geht immer von innen nach außen. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über und auch unsere Handlungen. Wir können nur Frieden im Herzen haben, mitten im Sturm, wenn wir in der Nähe zu Gott leben, und zwar Tag für Tag, immer wieder, jahrelang. Wenn sein Friede, den er die ganze Zeit in sich trägt, wie gesagt, er wird nie die Fassung verlieren mit uns, mit unserem Leben und mit dieser Welt. Und da können wir so dankbar dafür sein. Aber sein Friede, der höher ist als alle Vernunft im Übrigen, heißt es, dieser Friede ist höher als alle Vernunft. Und das merkt man, wenn in Situationen, wo jedem anderen der Friede abhanden geht, trotzdem einer Frieden hat, ist es völlig unvernünftig. Es ist unvernünftig, im Sturm zu schlafen. Es ist unvernünftig, von den Jüngern zu erwarten, dass sie die Kontrolle behalten, dass sie nicht die Fassung verlieren, dass sie sich nicht so viel Sorgen machen, nicht so viel Angst haben. Es ist einfach irrational, weil es uns Menschen auch tatsächlich nicht möglich ist. Es ist nur was, was wir von Gott selbst empfangen können, was er in uns wachsen lassen kann. Geduld. Geduld ist die Fähigkeit, auf Dinge warten zu können. Über jedes normale Maß hinaus. Denkt an Abraham, dem Sohn verheißen wurde im höchsten Alter und es hat jahrelang gedauert und irgendwann geht auch so einem frommen Mann die Geduld abhanden. Irgendwann ist das Maß überspannt und wer dann immer noch Geduld hat, Abraham hat es ja ein Stück weit verloren und hat auf andere Weise sich ein Kind besorgt und dann kam später nochmal das, was Gott verheißen hatte. Aber es sollte uns nicht wundern, wenn auch wir als Menschen, die wir Gott nachfolgen wollen, an vielen Stellen unseres Lebens merken, dass wir aus unserer Kraft heraus all das nicht hervorpressen können. Ich meine, welcher Baum kann jetzt sagen, ich möchte jetzt mit aller Gewalt einen Apfel rauspressen, über Nacht? Oder es kann auch kein Apfelbaum sagen, ich will jetzt eine Birne rauspressen. Sondern es wird automatisch wachsen, je besser die Wachstumsbedingungen sind. Und es wird das bei rauskommen, was in diesem Baum angelegt ist. Freundlichkeit. Freundlichkeit ist, hat auch mit Milde zu tun, mit Nachsichtigkeit. Hier ist keine falsche Freundlichkeit gemeint. Man sagt manchmal so, irgendjemand, der ist so scheißfreundlich, sage ich mal, der meint es nicht so. Der denkt sich was ganz anderes dabei, der tut zwar so freundlich, aber im Herzen ist was völlig anderes bei dem. Sowas nennt die Bibel Heuchelei. Und wenn wir ehrlich sind, da können wir auch ganz schön gut drin sein manchmal. Aber das, was hier gemeint ist, wenn es Eigenschaften Gottes sind, um die es hier geht, Dinge, die der Heilige Geist hervorbringt, dann ist das alles echt. Dann ist nichts davon geheuchelt. Hier geht es um eine Freundlichkeit, die keine falsche Freundlichkeit ist, sondern wirklich von Herzen kommt, eine Freundlichkeit, die nur Gott selbst in uns schaffen kann. Menschen wirklich mit einer aufrichtigen Freundlichkeit zu begegnen, wenn wir sie treffen. Mit einer echten Milde und Nachsichtigkeit. Menschen wirklich willkommen zu heißen und uns an ihnen zu freuen, obwohl sie nicht alles richtig machen. Und es sind Eigenschaften, die Gott in unserem Leben hervorbringen möchte und die er selbst hat. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist er freundlich. Er ist auch gütig. Güte schafft er in uns. Güte, die Fähigkeit, Gutes zu tun, rechtschaffen zu sein, wirklich Gutes hervorzubringen, Gutes anderen zu tun, über das normale Maß hinaus, die zweite Meile mitgehen, wie Jesus das sagt, ein dienendes Herz zu haben. Treue, wirklich ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Mensch zu sein. Von Gott wird gesagt, er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er wird niemals aufhören, treu zu sein. Es ist eine Eigenschaft, die so tief in ihm verankert ist, dass er daran auch nicht vorbeigehen wird. Und wir lesen in der Bibel rauf und runter, wie treu er ist mit seinem Volk Israel, wie treu er ist mit seiner Gemeinde, wie treu er ist mit einzelnen Menschen, und wie er sich immer und immer wieder dazu hinreißen lässt, treu zu sein. Und wenn er in unser Leben hineinkommt und Einfluss nimmt und Einfluss gewinnt, dann wird er Treue hervorbringen. Ich habe mal vor einigen Jahren von Christen aus Uganda gehört, dass sie sagen, viele Arbeitgeber stellen mit Vorliebe Christen ein. Weil die wissen, die sind ehrlich, die klauen nicht. Das, was die sagen, das meinen die auch so. Die sind loyal. Die sind vertrauenswürdig und das, was die sagen, das ist wirklich echt. Wo ich denke, was wäre das für ein Land, wo die Christenheit dafür bekannt ist, so zu sein? Wo jeder Nachbar sich Christen wünscht ins Nachbarhaus? Wo jeder Arbeitskollege sich Christen wünscht als Kollegen, weil sie bekannt dafür sind, solche Eigenschaften in sich zu tragen? Im Grunde sehnt sich doch die Welt danach, solchen Menschen hier zu begegnen, die so sind. Wer von uns würde sich nicht wünschen, in einer Familie zu leben mit Leuten, die solche Eigenschaften haben? An einem Arbeitsplatz zu arbeiten, wo solche Leute sind? So einen Vorgesetzten zu haben, der so treu ist, der so gütig ist, der Freude ausstrahlt und nicht nur Stress. Wer würde sich nicht wünschen, zu einer Gemeinde zu gehören, wo solche Menschen leben? Es heißt an einer Stelle in der Bibel, die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Also die ganze Welt sehnt sich eigentlich danach, Menschen, Söhne und Töchter Gottes zu sehen, die von Gott was ausstrahlen, die ein Licht sind, wo was durchstrahlt vom Wesen Gottes. Und wenn es nur so ein bisschen ist. Und wenn es nur im Ansatz schon da ist, würde das schon an vielen Stellen auch in unserem eigenen Leben wahrscheinlich einen Unterschied machen. Genauso wie Sanftmütigkeit. Das hat auch was mit Vergebungsbereitschaft zu tun. Und auch Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit ist die Fähigkeit, Dinge für die richtige Zeit aufzubewahren. Nicht einfach nur impulsiv immer gleich alles sich zu greifen und alles zu nehmen, was möglich wäre, sondern es für den besseren Moment aufzubewahren. Sich nicht was zu nehmen, obwohl ich es nehmen könnte, sondern freiwillig zu sagen, ich lasse es, ich stelle es zurück, um was Größeres dafür zu bekommen. Das brauchen wir doch in allen Bereichen des Lebens. Enthaltsamkeit im Reden manchmal. Dass wir nicht mit allem rausplatzen, was uns gerade durch den Kopf geht. Dass wir nicht ständig Schaden anrichten und verletzen durch das, was wir sagen. Dass wir enthaltsam leben, wir hatten das Thema heute auch schon mal so nebenbei, enthaltsam leben, auch was Finanzen angeht. Kein Mensch kann einfach nur immer kaufen, was ihm gerade vor die Augen kommt. Wir brauchen das im normalen praktischen Leben, ob wir Christ sind oder nicht Christ sind, dass wir lernen, uns selbst zu beherrschen. Enthaltsam zu sein, aber wenn es in Situationen uns möglich ist, wo alle anderen versagen, dann wissen wir, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Früchte, wie gesagt, die wachsen von alleine. Das ist dieses Bild, was hier dahinter steckt im Galaterbrief. Dass da was wächst in unserem Leben, was hervorgebracht wird, einfach nur, weil wir an einem guten Ort unsere Wurzeln geschlagen haben. Und das ist ein wunderbares Bild. Im Grunde geht es gar nicht darum, dass wir uns anstrengen und uns Mühe geben, denn es wird uns nicht gelingen. Wie oft haben wir uns vielleicht schon mal vorgenommen, jetzt will ich aber geduldig sein. Jetzt will ich aber vergeben, jetzt will ich aber lieben. Und wie weit kommen wir denn damit? Wie schnell versagen wir und wie schnell ist unsere Kapazität und unsere Kraft aufgebraucht und wir sind nicht fähig, das einfach so aus uns hervorzupressen. Sondern es kann nur wachsen, wenn wir an den richtigen Stellen unsere Wurzeln geschlagen haben. Aber es gibt noch ein zweites Bild, wo ähnliche Eigenschaften aufgezählt werden. Und das Bild, was hier entfaltet wird, ist nicht das einer Pflanze, was Frucht bringt, sondern es ist das Bild der Kleidung, die man sich drüber zieht. Und das hat nur wieder einen ganz anderen, eine ganz andere Konnotation an der Stelle. Und damit will ich dann auch den Sack zubinden, sage ich mal. In Kolosser 3, Vers 12 bis 16, da werden ähnliche Eigenschaften aufgezählt. Und da heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Langmut und Geduld ist dasselbe. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich in euch. Wieder etliche Wesenszüge, aber hier heißt es jetzt plötzlich, zieht euch das an. Zieht euch Demut an. Zieht euch Liebe an. Anziehen ist bei den meisten von uns was, was wir selber tun. Wer gesund ist und Kraft hat, der wird das selber tun, sich Dinge anzuziehen. Und wie passt das jetzt zusammen? Einerseits sind es Eigenschaften Gottes, die in uns wachsen, wenn er da ist. Andererseits heißt es hier, zieht euch das drüber wie so ein Kleidungsstück. Das heißt, nehmt's euch, wählt aus. Wenn ich einen Schrank aufmache, habe ich die Wahl, was ich anziehe. Und dann heißt es, wählt die Demut, wählt die Liebe, wählt die Geduld und vieles andere mehr und zieht euch das an und eben nicht was anderes. Das heißt, hier wird uns ein Stück weit unterstellt, dass wir die Fähigkeit haben, auszuwählen, ob wir diesen Eigenschaften, diesen Wesenszügen in unserem Leben Raum geben oder nicht. Und nur so ganz abwegig ist es ja nicht. Also wir können ja schon an vielen Stellen auch Entscheidungen treffen, wie wir uns weiterhin orientieren, was wir tun, womit wir rausplatzen, was wir versuchen, mit unserer letzten Kraft noch an inneren Haltungen zu ergreifen oder nicht. Es ist ja nicht so, dass es uns völlig entgleitet und wir keine Chance haben und wir völlig unseren Gefühlen ausgeliefert sind. So ist es nicht. Einerseits können wir es nicht aus uns selbst hervorbringen und wir werden an unsere Grenzen kommen, wo wir selbst nicht weiter wissen. Andererseits haben wir sehr wohl die Wahl, wohin wir uns orientieren. und was wir suchen. Was wir in bestimmten Situationen suchen, welche Haltung wir einnehmen wollen. Das heißt noch nicht, dass uns das dann immer gelingt. Aber an der Stelle wählen wir ein Kleidungsstück aus. An der Stelle treffen wir eine Entscheidung, die sehr oft darüber entscheiden wird, wie es weitergeht. Mit unserem Inneren und dann auch mit unseren äußeren Handlungen und mit unserem Reden und viel mehr. Anziehen ist eine aktive Handlung, weil alle Dinge, die von Gott kommen, die zwingt er keinem Menschen auf. Wir haben das heute auch schon in einem anderen Zusammenhang heute Nachmittag gehört bei der Jüngerschaftsschule. Gott wirft uns nicht seine Gaben, seine Eigenschaften, seine Geschenke hinterher und irgendeinen trifft es dann, der es gar nicht wollte und der ist dann plötzlich voller Liebe und weiß gar nicht, wie ihm geschieht und hat plötzlich eine Geduld, die er nie zuvor hatte, sondern die Dinge, die von Gott kommen, sind ihm so wertvoll, dass er es denen gibt, die es wollen, die es wertschätzen können. Er vertraut es denen an, die es wollen, die es suchen. Jakobus sagt es so, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Er bricht nicht mit der Tür ins Haus herein bei uns, sondern er hat Dinge zu verschenken, die heilig sind und die wertvoll sind und dazu gehört zuallererst sein Wesen, wie er ist. Und diese Dinge, diese Eigenschaften, die er selbst in sich trägt, die wird er denen anvertrauen, die es wirklich wollen, die es suchen, die in Streitsituationen sagen, ich will Frieden stiften. Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt machen soll, aber Gott, du kannst mir helfen und ich will es suchen, dass ich es empfange. Und wenn es mir jetzt zum 30. Mal nicht gelungen ist, dann will ich nicht aufgeben, sondern ich will es weiter suchen und ich bitte dich, Herr, dass du mich in den nächsten Jahren wachsen lässt und dass ich durch die Krisen hindurch lerne und mehr von dir empfange, was ich in den nächsten Situationen brauchen werde. Deswegen Früchte. Die werden nicht über Nacht und nach der ersten Konfliktsituation plötzlich da sein. Sondern die wichtigsten Dinge auf dieser Welt, die brauchen auch am längsten, um zu wachsen. Ein Baum, der jedem Sturm standhält, der braucht Jahre, um zu wachsen. Aber so ein Pilz, der über Nacht aus dem Boden schießt, den kann jedes Kind abpflücken und aufessen und weg ist er. Aber Dinge, die langsam wachsen und die durch Krisen hindurch wachsen, die haben Bestand. Und die werden durch nichts so leicht umgerissen werden können. Und das, was Gott in uns wachsen lassen möchte, nämlich, dass wir in sein Bild verwandelt werden, wie die Bibel das nennt, dass wir erneuert werden, dass er seine Spuren hinterlässt in unserem Inneren, das gehört mit zu den wertvollsten und heiligsten Dingen auf dieser Welt. Das ist eines der größten Wunder, was geschehen kann, dass Gott unser Herz verändert. Dass Gott uns erneuert, dass wir zu einer neuen Schöpfung werden, dass das Alte vergangen ist und das Neues kommt. Das ist eines der mächtigsten Zeugnisse seines Wirkens auf dieser Erde, wenn Menschen verändert werden. Und er wird es denen anvertrauen, die es wollen. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Dass diese Dinge in uns wachsen, ist einzig und allein sein Verdienst. Aber dass er es bei uns wachsen lässt, das wird da geschehen, wo wir es von Herzen suchen. Und wo wir sagen, Herr, wenn du es nicht tust, ich krieg's nicht hin. Und das ist natürlich hilfreich, auch ihm gegenüber gnadenlos ehrlich zu sein. Heuchelei ist das, was uns am meisten aufhalten wird in unserem Wachstum und was am meisten unseren Weg zu Gott blockieren wird. Und was auch am meisten verhindern wird, dass Gott uns gebraucht, um ein Segen zu sein für unser Umfeld. Um Licht zu sein für diese Welt. Wenn ich was vorgebe und was vorspiele bei vollem Bewusstsein über Jahre hinweg, was nicht wirklich in mir ist und nicht wirklich in mir lebt und das auch noch rechtfertige, an der Stelle bin ich blockiert und verschlossen für alles, was Gott an Echtem in mein Leben hineingeben will. Es beginnt immer mit einer Kapitulation, dass ich sage, Herr, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Nachbarn lieben soll. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Chef geduldig sein soll. Ich weiß nicht, wie ich bei den Konflikten und bei den Problemen, die ich gerade habe, den inneren Frieden bewahren soll. Aber ich erwarte es von dir und ich erbete es von dir. Und das ist nichts anderes, als dass ich anfange, mir diese Dinge anzuziehen und dass der Heilige Geist beginnen wird, was in uns wachsen zu lassen. auch wenn es langsam vielleicht manchmal geht und auch wenn wir einige Ehrenrunden drehen müssen und viele Dinge mehrfach durchlaufen und uns fragen, wann geht da mal was vorwärts? Der Heilige Geist will in uns wohnen und er will eine neue Schöpfung machen in uns. Das ist sein Auftrag auf dieser Erde. Das ist das, weshalb er in uns einzieht. Und erst, wenn er da ist und wenn wir ihn suchen, dann werden wir davon einiges erleben. Und ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass wir eine Erneuerung erleben und dass wir zu denjenigen werden, nach denen sich diese Welt sehnt. Dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, hier in der Region, in unseren Kirchgemeinden, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien. Dass wir selbst Söhne und Töchter sind, die offenbar werden. Und Jesus sagt, an eurer Liebe untereinander zum Beispiel wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil das nur er hervorbringen kann. Weil es nur sein Werk ist, wenn sowas geschieht. Ich möchte jetzt noch beten, dass Gott uns in dieser Weise begegnet und wirklich was in uns erneuert. Jesus, ich danke dir, dass du dich entschieden hast, auf diese Erde zu kommen und in uns zu wohnen. Dass du gesagt hast, es ist gut, dass du gehst, denn dein Geist wird kommen, der uns erfüllt. Und wir wollen dich willkommen heißen. Ganz neu auch in unserem persönlichen Leben. Herr, ich bitte dich, dass wir neu von dir eine Sehnsucht nach dir selbst geschenkt bekommen. Ich bitte dich, dass du unser Inneres erneuerst und dass du uns gnadenlos ehrlich machst mit uns selbst. Ich bitte dich, dass du uns mit Freude füllst, mit einer Freude, die größer ist als das, was wir menschlich hervorbringen können. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Anteil an deiner Liebe gibst. Dass dein Friede einzieht in uns. Herr, ich bitte dich, dass all diese Eigenschaften Raum gewinnen und groß werden und zum Erblühen kommen in unserem Leben, auch in unseren Gemeinden, Herr. Wir wissen, dass nur du es tun kannst und wir wollen uns dir hingeben und uns neu aufmachen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir unsere Wurzeln schlagen können, wo wir ganz neu auch das in uns aufnehmen können, was von dir herkommt, Herr. Ich bitte dich, dass du unseren Blick zu dir richtest. Dass wir ganz neu lernen, uns an dir zu freuen, am Herrn zu freuen. Dass wir neu lernen, auf dich zu vertrauen. Hoffnung von dir empfangen, Herr. Und ich bitte dich, dass du dich breit machst in unserem Inneren. Dass du die Wohnung in Besitz nimmst, dass du uns neu einrichtest. Herr, wir brauchen dich und wir brauchen es, dass du mit uns vorangehst und mit deiner Schöpfungskraft kommst. Und Erneuerung bringst in uns und in unsere Gemeinden hinein. Wir bitten das von ganzem Herzen, Herr. Danke, dass du hier bist. Amen.